Herzlich willkommen zu Festgeklebt, dem Podcast der letzten Generation. Mein Name ist Raoul Semmler, ich bin seit Anfang 22 bei der letzten Generation und bin aktuell in der Fundraising AG, wo es um Spenden geht, um Gelder und um Community-Betreuung, nennt sich das mit. Und sonst bin ich gerade ja noch bei der Promi-Vernetzung und hier im Podcast. Das ist so vor allem, was ich gerade mache. Und du?
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Lina und ich bin auch schon ganz, ganz lange bei der letzten Generation, ähnlich wie Raoul, und bewege mich gerade prima bei der letzten Generation im Bereich Außenkommunikation und Media und bin auch manchmal auf ungehorsamen Versammlungen anzutreffen, die ja gerade viel stattfinden. Wenn ihr diese Folge hört, dann hat die ungehorsame Versammlung in Bremen, die Momentum-V, schon stattgefunden. Wir nehmen aber heute am Freitag auf, wissen es also selbst noch nicht und können es dementsprechend gerade noch nicht in die Folge einbinden. Heute haben wir so ein bisschen die Reihenfolge noch ein bisschen rumgetauscht, ein bisschen Teile verschoben, um das spannendste Thema oder wahrscheinlich das spannendste Thema für euch an den Anfang zu setzen. Und zwar kommt nach dieser kurzen Einleitung erst die Frage, die Imke von der Kerngruppe für uns diese Woche beantwortet. Und danach hören wir uns dann wieder in der Einleitung, wo wir über ein sehr emotionales Thema heute reden wollen. Und dann gebe ich erstmal rüber an Imke und wir hören uns gleich.
Bis gleich.
Hi, mein Name ist Imke. Ich bin Teil der Kerngruppe der letzten Generation und habe heute wieder eine Frage aus der Community mitgebracht. Und zwar, wann findet die nächste Berlin-Aktion statt? Und es finden immer wieder Proteste in Berlin statt. Insgesamt sind wir aber gerade in einer dezentralen Phase, wo wir auch in ganz, ganz vielen anderen deutschen Städten Proteste machen und Berlin nicht in unserem Fokus haben. Und dieses Wochenende sind wir zum Beispiel in Bremen, kommen als Bewegung alle zusammen in Bremen zusammen, um ja einfach dort zu feiern, wie die lokale Gruppe über die letzten Wochen und Monate gewachsen ist, und dort werden wir auch etwas verkünden, eine Besonderheit, denn anders als in den letzten Jahren werden wir diesen Herbst nicht in Berlin zusammenkommen, denn wir haben ein anderes Ziel in die Augen gefasst, und zwar ein Beispiel, in dem sich zeigt, wie wichtig es ist, den Sumpf aus Korruption, Macht und Geldgier zu bekämpfen und alte musste zu durchbrechen. Und da ist der Regionalflughafen Kassel-Calden ein Paradebeispiel, ein Beispiel, was sehr gut zeigt, dass noch immer die Industrie künstlich am Leben erhalten wird, obwohl sie unser Überleben bedroht. Und in diesen Regionalflughafen fließen einfach Unmengen an Steuergelder. Er schreibt seit Jahren rote Zahlen und Er bleibt nur im Betrieb, weil dort Unmengen an Steuergeldern reinfließen. Diesen Flughafen, den kein Mensch braucht oder will und aus dem ein paar PolitikerInnen als Prestigeprojekt noch lange festhalten wollen. Und in einer Situation, in der die Regierungsverantwortlichen in Berlin versagen, in der aber auch RegionalpolitikerInnen es nicht mehr schaffen, die Interessen ihrer Bevölkerung direkt vor Ort gegen die fossilen Konzerne durchzusetzen, dann ist es an uns allen, Verantwortung zu übernehmen. Und das wollen wir machen. Deswegen wollen wir diesen Herbst nach Kassel fahren und Kassel zur Demokratie-Hochburg machen und dort so richtig Staub aufwirbeln. Und werden dort ab dem 25. September als Bewegung zusammenkommen mit hunderten Menschen und fordern, dass diese Steuergelder, diese Investitionen in unsere Zukunft fließen, statt in eine Industrie, die unsere Zukunft zerstört. Und deswegen, haben wir uns gegen Berlin entschieden, denn in Berlin, Berlin ist natürlich das Zentrum der politischen Macht, aber es gibt überall in Deutschland diese Beispiele, wo PolitikerInnen nicht ehrlich sind und einfach die fossilen Interessen über die Interessen der eigenen Bevölkerung stellen. Und dagegen fahren wir im Herbst ab dem 25. September alle zusammen nach Kassel.
Okay. herzlich willkommen zurück. Das war ja mal spannende Neuigkeiten auf der Ungehorsamversammlung in Bremen verkündet worden. Genau, ich glaube, Imke hat da wahrscheinlich einfach alles zugesagt, was ihr irgendwie wissen müsst, was jetzt irgendwie neu ist, worauf man sich irgendwie einstellen kann dann im Herbst. Und wir wollen heute, Raoul und ich, über ein Thema sprechen, was wahrscheinlich oder wo wir von ausgegangen sind, dass es vielleicht viele von euch gerade in irgendeiner Form beschäftigt. Vor allem hat es uns, also gerade als wir kurz gesprochen hatten vor dem Podcast-Start, vor der Aufzeichnung, uns auf jeden Fall beschäftigt oder ziemlich von den Socken gehauen, als wir das erfahren haben, in unserem Fall jetzt gestern. Und zwar geht es gerade, oder dachten wir, sprechen wir in diesem emotionalen Teil heute ein bisschen über das Thema Haftstrafen und was da gerade alles so auf der ganzen Welt und auch bei den ganzen Kampagnen, die im A22-Netzwerk drin sind, was da gerade so passiert und was da gerade so Entwicklungen sind. Wahrscheinlich habt ihr es mitbekommen so. Als erstes sind jetzt vor ein paar Tagen Leute von Letzte Generation Österreich, Anja und Laila, aus dem Gefängnis entlassen worden. Die waren da insgesamt 42 Tage quasi Freiheitsstrafe und waren quasi so lange im Gefängnis, was erstmal richtig, richtig krass war. Und auch krass war zu sehen, dass sie irgendwie jetzt rausgekommen sind und es dann ein großes Willkommenspicknick gab und so weiter. Hm. Und dann schlagen sich da jetzt aber gerade ziemlich die Nachrichten. Also einmal, dass es eben jetzt auch eine Haftstrafe für jemanden, für Miriam aus Deutschland eben gegeben hat von, ich glaube, 16 Monaten und auch ohne Bewährung.
Ja.
Und das, um das Ganze nochmal zu toppen, haben gestern 5 Leute von Just Up Oil 4 oder 5 Jahre Haftstrafe bekommen. Und das hat mir gestern dann so voll den Rest gegeben, als ich das so erfahren habe, weil irgendwie habe ich das so, wie ich das verfolgt habe, so, es gab diese ganz, ganz starken Videos, wo der Gefangenentransporter mit den 5 Leuten drin zum Gericht hingefahren ist und dann wieder weggefahren ist und da war eine Masse an Menschen, über 100 Leute, die gerufen haben, die geschrien haben, wir lieben euch, we love you, so mit Schildern, die an den Transporter dran sind, um dagegen zu hauen, um mit den Leuten kurz irgendwie in Kontakt zu sein. Und die waren jetzt schon in Haft vor der Gerichtsverhandlung und dann wurde einfach in der Gerichtsverhandlung entschieden, für ein paar Leute 4 Jahre, für ein paar oder für eine, glaube ich, 5 Jahre Haft.
Für Roger Hallam genau. 5 Jahre, genau.
Und dann ist es so, genau, sind die halt straight in den Knast gefahren. Ohne, also ich habe das Gefühl irgendwie, wenn bei uns irgendwie eine Haftstrafe gesprochen wird, dann hat man irgendwie erst noch, ist man zu Hause, dann kriegt man irgendwann eine Einladung zum Haftantritt und so weiter. Ich kenne mich jetzt auch nicht mit den unterschiedlichen Systemen und so weiter irgendwie ganz groß aus. Ich fand es nur so krass, dass die quasi...
Es kann ewig dauern. Es kann sein, dass es irgendwie ein Jahr oder mehrere Jahre dauert, bis wirklich so dann der Haftbefehl auch vollstreckt wird.
Ich weiß auch nicht, was war da irgendwie anders, war das ein anderer Fall? Ich weiß es alles nicht so genau. Was ich einfach krass fand, war, dass die quasi vor Gericht waren und dann schon so isoliert waren, die 5 Leute quasi mit dem Gefangenentransporter hingekommen sind. Das waren ja hier Roger, Lucia, ich will einmal die Namen sagen, dann die Person kann ich glaube ich nicht so gut aussprechen, Crashida oder so, diese ganz junge Person, Luis und Daniel oder so. Könnt ihr alles auf den Social-Media-Kanälen von Just Boyle und auch dem A22-Netzwerk verfolgen, dass die quasi so isoliert waren und dann dahin gefahren sind und dann quasi gesagt wurde, okay, 4 oder 5 Jahre Haft und man konnte nicht zwischendurch irgendwie mit seinen Liebsten darüber sprechen oder sich in irgendeiner Weise darauf vorbereiten. Und das fand ich so krass, weil die ja wirklich nur an einem Zoom-Meeting teilgenommen haben, um über Proteste zu sprechen, die man gerade organisieren muss, so. Weil da irgendwie, ich glaube, es war dieses Ding, wo sich irgendein Journalist so ein...
Ein Journalist war, hat sich da eingeschlichen.
Und, ja. Und jetzt haben die einfach eine 4-5 Jahre Haftstrafe. Also ich kann, also mein Kopf, ich krieg das gar nicht. Und wir dachten, wir reden da ein bisschen drüber. Vielleicht könnt ihr einige Sachen auch irgendwie nachvollziehen oder kennt das von euch selbst. Und dann können wir vielleicht gemeinsam darüber sprechen, wie man damit jetzt gerade umgehen kann. 4 bis 5 Jahre, das ist, oder genau, 4 oder sagen wir 5 Jahre ist so eine lange Zeit, so eine krass lange Zeit so. Ich habe das Gefühl, ich bin schon Ewigkeiten bei der letzten Generation, aber es sind auch keine 4 Jahre so. Und wenn man sich dann quasi vorstellt, und dann sind die aber im Gefängnis so. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie lange sind 4 Jahre, wie lange sind 5 Jahre so. Wie lang ist das? Was ist dann? Und so lange sind die aber hinter Gittern. Und das ist auch ein Urteil, was jetzt quasi rechtskräftig ist. Also da kann keine Berufung oder sowas mehr eingelegt werden. So, die sind da jetzt und die werden jetzt ins Gefängnis gefahren.
Meine Hoffnung, weil irgendwie ist ja... Müssen wir uns an irgendwas klammern, irgendwie an Hoffnung oder Zuversicht. Also ich kann mir halt einfach nur vorstellen, dass der neue, ich glaube, es ist der neue Regierungspräsident, also auf jeden Fall das Regierungsoberhaupt ist ja von einer anderen Partei jetzt nochmal und da ändert sich ja schon noch was. Also es gibt viele Leute, die irgendwie da Hoffnung haben, dass jetzt auch mehr Klimaschutz passiert.
Mhm.
Und ich denke mir halt, dass vielleicht noch eine Begnadigung oder irgendwie eine... da in der Richtung was passiert. Was mir auch Angst macht, ist einfach, dass ja, diese Gesetze ja auch mitgeschrieben wurden von LobbyistInnen und sich die Regierung da bedankt hat, damals bedankt hat dafür, dass irgendwie es da Vorlagen gab für das Gesetz. Das finde ich sehr spannend, weil das halt auch so ein großes fossiler Think Tank war. Und wenn ich so ein bisschen dran denke, wie, ich habe ja nur wenige Tage in Haft verbracht, aber wie krass das einfach ist, also auch wie krass es in Deutschland ist. Ich habe mich letztens mit einem Anwalt darüber unterhalten, wie das zum Beispiel in Amerika ist. Da ist halt diese Abschottung, die wir in Deutschland haben, das passiert dort nur irgendwie so bei Leuten, die irgendwie in der Todeszelle sind oder halt super gefährlich. Und hier passiert das ja mit eigentlich irgendwie allen Leuten, die in Haft sind, oder mit sehr, sehr vielen. Man kann da natürlich noch manchmal ein bisschen raus, wenn man Arbeit hat und so. Da gibt es verschiedenste Lockerungsmöglichkeiten, aber es kann dir halt sehr gut passieren, dass du halt wirklich 23 Stunden am Tag, so viel wie ein Auto meistens auf dem Parkplatz steht, 23 Stunden am Tag kannst du halt eben nicht raus. Du kannst dann eine Stunde vielleicht mal ein bisschen raus und manchmal kannst du dann irgendwie auch noch andere Zellen besuchen und so und kannst da mit Leuten quatschen, aber so diese richtige Freiheit, also naja, Freiheit ist es ja auch nicht, aber so einen Hofgang hast du eine Stunde am Tag, was so krass ist einfach.
Mhm. Wie hast du...
Und halt irgendwie.
Ja, sag es noch vollgern zu Ende. Mach erst zu Ende.
Ja, und das ist irgendwie, und natürlich auch dann mit Leuten dort zusammen zu hängen, die halt teilweise irgendwie schwere Delikte begangen haben und oder halt mit Leuten dort zu sein, die halt einfach nur schwarz gefahren sind. Also es ist ja super absurd, welche Leute bei uns ins Gefängnis gesperrt werden. Mhm. Ja, und auch super absurd, welche Macht RichterInnen haben. Also der Richter, der Miriam da weggesperrt hat, wegsperren will. Mhm. Das muss ja auch ein krasser Prozess gewesen sein einfach. Ja,
wenn ihr das Statement gesehen habt auf Social Media, wo sie irgendwie erzählt hat von irgendwie Terrorismusvorwurf und was auch immer und dass die Staatsanwaltschaft Tagessätze wollte und der Richter dann trotzdem gesagt hat, Haft und so. Also es ist alles krass. Ich wollte dich noch fragen, wie hast du das gestern erfahren? Just Oil und auch dann vielleicht mit diesem, wie hat sich das dann bei dir angefühlt, als dann alles irgendwie auf einmal so zusammenkam mit Deutschland, mit, das ist ja auch gestern erst online gegangen, das Statement mit Österreich und eben auch Just Oil so. Wie hast du es erfahren? Wie kam es bei dir an? Und gibt es noch andere Sachen, die dich außer dieses Möglichkeit von vielleicht werden die begnadigt oder was auch immer, gibt es noch irgendwas anderes, was dir gerade dann so Hoffnung machst oder wo du so denkst, okay, das ist gerade was, ein Gedanke, der mir hilft und der vielleicht anderen Menschen dann auch helfen könnte. Ich habe dann nämlich ein paar und würde da gerne drüber reden.
Voll die gute Frage erstmal. Mhm. Also ich habe es erfahren über einen Orga-Chat bei uns. Mhm. Also nicht einen Orga-Chat, sondern einen Brainstorm-Chat. Mhm. Und bin erstmal draufgegangen und erstmal so, krass, und hatte noch nicht gecheckt, dass da keine Berufung, keine Rechtsmittel mehr eingelegt werden können. Und fand es dann einfach nur krass, weil ich es immer krass finde, wie England Repressionen, wie Großbritannien Repressionen da hochschraubt. Auch diese ganzen Hausdurchsuchungen in letzter Zeit dort.
Also ja, so krass. Also
das einzig Gute finde ich, dass sie das filmen lassen. Das wäre in Deutschland nie so möglich. Und was war der andere Teil der Frage?
Genau, wie hat sich das angefühlt und was macht dir Hoffnung?
Ja, und dann habe ich irgendwie am Abend noch gesehen, wie dieser Gefangenentransporter dort zum Gefängnis fährt und wie die Leute drumherum sind. Und als du es vorhin erwähnt hast, muss ich dran denken, wie, ich glaube, es war die erste Blockade oder eine der ersten Blockaden im Januar 2022, du dann mit dem Gefangenentransporter irgendwie aus halb von Pankow ist der bis nach Tempelhof gefahren. Also da bist du wirklich eine halbe Stunde drin in dieser kleinen, nicht mal ein Quadratmeter großen Zelle. Mhm. Wir hatten zum Glück ein Fenster und haben dann, das war irgendwie am Mehringdamm, kurz vom T-Damm, vom Tempelhofer Damm, da wo die vielen Gewahrsamszellen sind. Mhm. Und da hat jemand, weil der irgendwie diesen Gesa-Transporter erkannt hat, die Gefangenen, Sammelstellen, Transporter, whatever, egal, hat irgendwie gegengeklopft von der Seite. Der kam hin und hat geklopft und hat gejubelt und hat einfach irgendwie uns ermutigen wollen. Und das fand ich so, so stark. Irgendwie ich dachte so, geil, wir sind hier erstens in Kreuzberg und zweitens irgendwie, das ist auch Berlin. Das ist auch Berlin.
Ich dachte gerade, wo ich gesagt habe, ich weiß, meinte ich nicht, dass ich mich, ich war da gar nicht dabei bei der Blockade und auch nicht bei der Situation und so, aber ich dachte, du willst darauf hinaus, dass wir am Anfang auch ganz stark dieses von der Gesa abholen und richtig applaudieren in so einer großen Crowd, wenn Leute rausgekommen sind. Das ist ja auch ein Gefühl, was man erstmal nicht vergisst, wenn man dann so rauskommt und dann steht da eine jubelnde Menge und es geht, man ist vielleicht auch ein bisschen knickt und traurig von den Erfahrungen, die man gemacht hat und so, und dann steht da aber Mengen, die jubeln und so, und das ist halt, ja, die wollen dir halt im Gefängnis das Gefühl geben, du hast was falsch gemacht, und dann kommst du aber raus und da stehen Masse an Leute und applaudieren dir zu und nehmen dich in den Arm so. Und das ist auch was, was mich gestern, also ich habe das morgens gesehen, als die hingefahren wurden, so dann diese Transporter und dann die hunderten Leute, die da rumgegangen sind, applaudiert haben so. Und ich fand, das war so ein starkes Video. Also es war wirklich so ein starkes Video, so eines der stärksten Videos, die so viel Emotionen vermittelt haben, habe ich lange nicht mehr gesehen, glaube ich. Und dann halt eben auch das Video, wo sie dann zurückgefahren sind, und dann waren da noch mehr Menschen und alle haben applaudiert und wollten denen irgendwie noch was mitgeben. Und die Polizei musste wirklich den Wagen schützen, in Anführungsstrichen schützen, also da so rumstehen und sagen so, nö, ihr dürft da irgendwie nicht dran. Und trotzdem noch haben Leute sich vorgebeugt und dagegen gehauen und so. Also das war wirklich krass. Also das waren echt krasse Aufnahmen. Und ganz kurz, ich sag auch mal kurz zwei Wörter zum Richtung Hoffnung und dann voll gerne. Was ich so denke ist, bitte, 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 Leute, lasst die das nicht umsonst gemacht haben, was sie da machen. Also es ist, ich meine, im Sinne von umsonst, jetzt, also wann, wenn nicht jetzt, ist der Zeitpunkt, um sich auf die Straße zu setzen. Wenn wir sehen, wie stark die Repressionen werden gegen Leute in Österreich, in Deutschland, in Großbritannien so, wann, wenn nicht jetzt, sollten wir uns auf die Straße setzen? Und also wirklich so, um das nochmal festzuhalten, also Veränderung wird niemals dadurch passieren, dass man sich zurücklehnt und einfach nur beobachtet, dass andere das ja machen und man mal ein Video liked oder repostet so. Wir müssen jetzt quasi dieses Gefühl, was wir haben, diese Wut, damit will ich jetzt halt auf die Straße gehen und damit möchte ich jetzt sagen, so, das geht ja wirklich überhaupt nicht, Leute 4 bis 5 Jahre einzusperren dafür, dass sie friedlichen Protest machen wollten, so, noch nicht mal gemacht haben, sondern nur überlegt hatten, wie könnte man das irgendwie machen, so wie ich das verstanden habe, so. Das kann ja wirklich nicht wahr sein. Und das ist sowas, wo ich so denke, okay, bitte, bitte lass jetzt den Aufschrei richtig groß sein, so, lass die 100 Leute, die da, oder die weiß nicht wie viele hunderten Leute, die vom Gericht standen, jetzt wirklich sagen, jetzt gehen wir irgendwie auf die Straße oder so. Wahrscheinlich sind die auch alle schon auf die Straße gegangen und natürlich sollen alle Leute auf sich achten, so, die müssen nicht alle jetzt auch jahrelang weggesperrt werden, so, das meine ich gar nicht. Ich meine, wenn du irgendwie vielleicht das hier gerade hörst und so denkst, okay, ich habe mich vielleicht noch nicht so getraut, es gibt wirklich Möglichkeiten, sag ich mal, niedrigschwellig irgendwie reinzukommen, erstmal bei einer ungehorsamen Versammlung zuzuschauen, mit den Leuten in Kontakt zu kommen und vielleicht langt auch schon, wenn man einfach mal zu einem Widerstandsgruppentreffen redet und mit den Leuten sich unterhält. So. Also ich möchte nicht Leute dazu pushen, über ihre Grenzen zu gehen und Sachen zu machen, die sie nicht machen wollen oder die sie nicht machen können. So. Also ich hab da auch Verständnis, so, aber ich meine, tastet euch so ran, weil also wann, wenn ich jetzt, sollte dieser Rantastungsprozess irgendwie stattfinden bei euch, wenn so welche krassen Repressionen schon entgegenschlagen. Also das finde ich echt krass und spüre da immer dann auch eine große Verbundenheit in dem A22-Netzwerk, wo wir ja drin sind, zu sehen, okay, das passiert gerade in Großbritannien und wir spüren die Emotionen, die Welle der Emotionen kommt hier an und wir gehen dann auch eben auch auf die Straße. Genau.
Ja, ich habe diese Gespräche um Haft so, weil ich ja auch immer überlege, welche Proteste mache ich. Mache ich weiter Proteste? Ich habe pro Monat mindestens so einen Gerichtsprozess, manchmal sind es auch 2, 3.
Ja, same.
Manchmal ist es keiner, aber eher seltener. Und irgendwie auch, wenn man so überlegt, irgendwie vielleicht Familie zu gründen und dann, keine Ahnung, hast du vielleicht ein kleines Kind und bist dann irgendwie so 1, 2, 3 Jahre in Haft, ist die Vorstellung, macht mir sehr viel Angst. Und auf der anderen Seite denke ich halt auch, und es klingt vielleicht doof so, ja, aber wir sind halt auch in einer Tradition von Menschen, die das schon erfolgreich gemacht haben und die halt erfolgreich für ihre Ideale eingestanden sind. Wenn wir an Nelson Mandela denken, an Gandhi, an Martin Luther King und so. Und
Historie, ja.
Das gibt mir halt dann irgendwie auch mit Mut und lässt mich auch meine Angst irgendwie überwinden, immer wieder. Und auch schafft auch Verständnis in meinem Umfeld, auch wenn es trotzdem voll schwierig und es ist und trotzdem irgendwie dann auch so natürlich die Gespräche kommen so, ja, aber könntest du nicht auch was anderes machen, könntest du nicht auch im Hintergrund sein oder so, und es sind halt, es sind super schwierige Dinge, weil zum Beispiel irgendwie Leute, die halt wie bei uns die Wildbienen, die große Repressionen aufnehmen, das sind halt nicht sehr viele, so, das ist irgendwie ein Teil, so wie wir damals die 24 waren, die sich auf die Straße getraut haben.
Voll.
Und das ist einfach schon was Besonderes, so viel auf sich zu nehmen.
Ja.
Und was ich einfach daran anknüpfen, was du sagst, weil es ist ja gerade, es liegt wirklich so eine Energie in der Luft. Und die sollten wir nutzen. Und ob das halt ist, irgendwie, dass ihr euch erstmal Luft macht und euch empört, oder ob ihr irgendwie da mit euch in Austausch kommt und das irgendwie so Sachen sind, wo halt irgendwie so die kognitive Dissonanz, wo das Verdrängen nicht mehr möglich ist. Oder ob ihr das wie ein Punk macht. Also er hat gesagt, er war früher Punk.
Der eine, ja, der Statement auch
gesprochen.
Hat, ne?
Ja, ja, ja. Der hat so ein geiles Statement gemacht, weil er nämlich gesagt hat so, ey, jetzt kommt so eine krasse Wut und lasst uns diese Wut transformieren zu was Gutem. Mhm. Und ja. Was ihr, wie ihr es macht,
ja.
Ich fände es schön, wenn es friedlich bleibt, nutzt diese Energie, die jetzt gerade frei wird, und nutzt dieses, Alter, das kann doch nicht wahr sein.
Ja, ja.
Wie auch immer. Und ich meine, man kann so krass kreativ da auch sein. Ich habe, als ich letztens irgendwie meinen Gerichtsprozess habe, ich habe sie als Gerichtsprozess-Tour angekündigt.
Das fand ich so geil.
Musiktour. Danke dir. Und ich finde, das kann halt irgendwie, da kann man ganz anders mit umgehen.
Ich hätte
so gerne
als
Mini-Playback-Show verkauft oder so. Das kriegst du, das kriegen wir hin im Tourshirt.
Geil, so gut, Raoul, Tourshirt, ja.
Sowas brauchen wir einfach.
So umdrehen einfach mehr. Und dann zurückfeiern, so mäßig, ne? Also so sagen, so, das,
genau.
Also ich meine, wirklich, das ist mir wirklich nochmal wichtig zu sagen, so, wir wollen hier wirklich nicht, dass Leute über ihre Grenzen gehen, und jetzt, ich bin auch oft richtig geknickt von Repressionen, so ist nicht so, als würde ich dann nur so durchs Leben laufen und denken, ach, wie witzig das alles ist. Aber ich finde es einfach gut, so kreativ damit umzugehen und dann zu sagen, yo, ihr macht mir irgendwie 5 Gerichtsprozesse in 2 Wochen, okay, dann machen wir halt irgendwie einen Turm daraus und verteilen irgendwie Tour-Shirts oder so, und wer war bei wie vielen Prozessen dabei. Das ist einfach so ein Umgang, was ihr vielleicht auch mitnehmen könnt, wenn ihr das hier hört, so, das ist vielleicht ein Umgang, der einfach hilft, so zu versuchen, kreativ damit umzugehen, zu versuchen, da irgendwie was anderes draus zu machen und so ein bisschen der Angst den Stachel zu nehmen, indem man sagt, so, wir nennen es jetzt nicht irgendwie, ich kriege hier Repressionen, Verfahren 1, 2, 3, sondern wir nennen das irgendwie Tour oder so. Genau, das ist, glaube ich, auch ein Umgang, den man gut machen kann, aber passt alle auf jeden Fall auf euch auf, auch die Leute bei Just Stop Oil, so, die sollen auch auf sich aufpassen und gucken, dass sie nicht über ihre Grenzen gehen, auf jeden Fall, nur wenn es Menschen gibt, die sagen, ich habe da gerade irgendwie Energie für und ich habe gerade so viel Wut in mir, dann habe ich einfach gelernt, dass es mir dann hilft, auf die Straße zu gehen, also das ist auch so was ganz Persönliches, so, ich Voll. Merke, wenn ich dann auf die Straße gehe, wenn ich jetzt morgen in Bremen, also wenn ihr es hört, war ja Bremen schon, aber wenn ich jetzt morgen in Bremen auf die Straße gehe, dann werde ich da sitzen und denken, okay, hier bin ich im richtigen Platz. Und das ist so das, wie ich dann schaffe, mit diesen schweren Emotionen von, wie krass ist es bitte, dass Leute da gerade Haftstrafen bekommen in 3 Ländern und wahrscheinlich auch mehr. Genau, das, dann fühle ich mich irgendwie im richtigen Platz. Ja.
Sehr schön gesagt.
Ja. Okay. Dann sind wir jetzt im Hauptteil angekommen und reden ein bisschen darüber, was die letzten Wochen bei der letzten Generation so passiert ist. Vieles habt ihr vielleicht, wenn ihr Social Media habt oder im LG-Infokanal, nicht Infokanal, sondern im LG-Telegram-Kanal, das ist nochmal ein anderer, drin seid. Da spiegeln wir die meisten Social Media-Posts auch ein für Leute, die kein Social Media haben. Habt ihr wahrscheinlich schon viel mitbekommen, was jetzt die letzte Zeit so passiert ist. Aber wir reden über einige Sachen, wollten wir jetzt noch mehr hervorgehoben reden. Unter anderem über das Protestcamp in Rügen. Ich glaube, das war auch was wir in die letzte Folge nicht mehr, also das hatten wir auf jeden Fall kurz angesprochen, aber nicht mehr, dass es da irgendwie auch dann einen Kanu-Protest gegeben hat. Und ich dachte, vielleicht reden wir da kurz drüber. Raoul und ich waren, glaube ich, beide nicht da. Aber die haben auf jeden Fall, so wie ich das, also wie wir das auf Social Media dann am Ende umgesetzt haben, sich irgendwie mit sauberes Gas, gleich dreckige Lüge-Banner ins Wasser gestellt, Kanu gefahren, um das Terminal herum. Das ist ja in Form eines Schiffes, so wie ich das verstanden habe. Also in der Nähe des Terminals sind die dann quasi mit Kanus auf dem Wasser gewesen und haben dann später auch noch das Wasser grün gefärbt. Also einem Pulver, was nicht, wie nennt man es? Also es ist nicht gefährlich oder so, damit kann man einfach Wasser grün färben, ist nicht bedenklich. Uranin oder so? Nee, doch.
Ich glaube Uranin, ja. Ich glaube, so heißt es.
Naja, jedenfalls das Wasser dann giftgrün.
So was von Superman, so ein...
Ja, das Wasser ist dann giftgrün geworden. Und das hat ganz gut gepasst zum LNG-Terminal und zu den gefährlichen fossilen Sachen, die halt weiter passieren. Das hat es auf jeden Fall gegeben. Und dann wirklich nochmal so einen richtig stark symbolischen Protest. Also das war auch so ein Protest, wo ich so richtig schlucken musste und dachte, wow, wie mutig Leute irgendwie sind. Und das war das Zeugnisse verbrennen. Das fand ich vom Framing her so gut überlegt. Also ich fand es so geil, weil ich so dachte, also das ist so symbolisch, hat das so eine Aussagekraft, dass junge Leute sich dann da hinstellen. Ich glaube, es war vom Schloss Bellevue.
Ja.
Und dann ihr Zeugnis verbrennen, so junge Leute mit Warnwest und dann ihr Zeugnis anzünden, weil sie keine Zukunft haben werden. Also weil die ganzen Versprechen, die sie haben von, wenn du gute Noten schreibst, dann hast du eine sichere Zukunft und so weiter, ist ja einfach komplett gelogen, weil unsere Zukunft gerade verschäbelt wird ohne Ende, weil Leute immer noch weiter in Fossile investieren, weil die Politik es nicht auf die Reihe bekommt. So. Und dann haben die sich quasi dahingestellt und ihr Abi-Zeugnis oder ihr Zeugnis verbrannt irgendwie mit mehreren. 15- bis 19-jährige Leute waren das, Jugendliche, sag ich mal. Weil sie einfach aufgrund des klimapolitischen Versagens irgendwie keine Chance auf eine ruhige, wir machen jetzt mal hier eine Ausbildung und da was auch immer haben. Und das fand ich so einen krass starken Protest. Raoul, was hast du da gefühlt, bei dem Zeugnis zu verbrennen? Wie kam das bei dir an? Ich dachte einfach nur so, wie schlau die Leute sind, die sich das überlegt haben.
Also wow. Für mich war es vor allem so, ich fand es irgendwie geil, weil es halt wieder irgendwie so eine junge Gruppe war. Es ist ja wie so eine Untergruppe, hat man manchmal das Gefühl.
Ja, voll.
Das sind so diese jungen Leute, wovon sie immer reden.
Ja.
Die jungen Leute gehen auf die Straße.
Ja, ja.
So. Deswegen nenne ich mich ja auch immer noch jung mit 40. Das dachte ich vor allen Dingen strong. Ich habe mich mit einer Person unterhalten und die meinte, ja, die können wir doch einfach nachdrucken. Das fand ich ja auch wiederum lustig. Mhm. Und ich fand es sehr schön, dass es halt irgendwie danach auch noch medial halt irgendwie ein bisschen rumging, dass da irgendwie auf jeden Fall was zu kam. Und ich musste auch dran denken an wo damals du und auch, ach, ich weiß die andere Person nicht mehr.
Jakob.
Und Jakob, genau. ihr ja auch die Schule geschmissen hattet für die LG, wie das ja auch so ein Riesenempörer war.
Ja, da dachte ich wahrscheinlich auch dran, ja. Die Connection so.
Ja.
Ich glaube, das hatten wir auch schon ein paar Mal im Podcast. Und ich glaube, es müssen halt tendenziell mehr Leute machen, irgendwie sagen. Also ich hätte auch gerne jetzt mein Abitur so. Ich habe kurz für den Kontext, kurz vor den Abiturprüfungen abgebrochen, um im Januar dann 22 in Berlin mit dabei zu sein nach dem Hungerstreik. Und ich glaube wirklich, also dass genau diese Sache von, ich sitze jetzt nicht am Schreibtisch, wenn die nächsten Jahre über das Überleben der Menschheit entscheiden. Wir müssen eher das hinschmeißen, was wir gerade machen und sagen, ich organisiere jetzt Vollzeit irgendwie den friedlichen Widerstand. Weil sonst haben wir halt in naher Zukunft oder haben viele Menschen jetzt schon ein Riesenproblem und die Lebensgrundlagen schwinden so. Ich glaube, hatte Ronja nicht im Interview Teil,
ja,
der gleich kommt,
ja.
auch mit einer Person von diesem Zeugniszerbrennen-Aktion gesprochen? War das nicht so?
Ja.
Dann kommt das da ja nochmal ausführlich. Dann lass uns jetzt Tesla ein bisschen Raum geben, weil das ja auch ein krasser Protest war, Raoul. Was ist passiert?
Ja, also wir haben diese Tesla-Superpanzer, die waren auf Tour.
Krass.
Und das Ding, das ist ja schon passiert, dass das Ding in Amerika, dass da, ich glaube, zwei Menschen drin gestorben sind, weil das halt einfach, weil die, ich glaube, die sind da verbrannt. Gott, ich will keine Lügen erzählen.
Oh, Raoul.
Ja,
dünnes Eis. Ich glaube, was ich gehört habe, ist, dass das Blech sich halt nicht verbiegt.
Ja, genau.
Wenn es irgendwo gegenfährt und dann irgendwas mit Energieumwandlung funktioniert nicht, was auch immer. Und dann ist das sowohl für die Insassen als auch für alle Menschen drumherum so gottlos gefährlich.
Ja.
Und aufgrund dieser Sicherheitsbestimmungen wird dieses Ding wahrscheinlich in Deutschland niemals zugelassen werden. So, in den USA vielleicht so, aber in Deutschland wird es wahrscheinlich nicht zugelassen werden. Aber es hat halt, genau, wie du gesagt hast, eine Tour gemacht und wurde in ein paar Stellen und unter anderem in Hamburg ausgestellt, damit Leute sich das angucken können, die absolut kranke Sache. Also irgendwie man, so Elon Musk hat dann Lust auf ein paar Spielereien, steckt da keine Ahnung wie viele Milliarden Euro rein und dann hat er halt so ein Auto, was komplett gefährlich ist für alle anderen. Also was Leute mit ihrem Geld machen, ist echt, echt krass.
Ja, und ich finde auch immer irgendwie so die ewige Diskussion, aber Tesla, aber E-Auto. Und das ist halt immer so, ist halt einfach nur
Stichwort Grünheide, ne?
Große Lüge. Ja, Grünheide war ich auch mit dabei und fand dabei nochmal spannend, irgendwie zu sehen, dass, ich glaube, es sind zwischen 100 und 200.000 Kilometer müssen die Autos erstmal fahren, bis sie überhaupt irgendwie wirtschaftlich wären. Aber ich bin auch noch so mit aufgewachsen, ich kannte noch den Lupo, ja, das war ein 3-Liter-Auto und solche Autos, die halt einfach nicht mehr produziert werden und wovon große Unternehmen Abstand genommen haben. Aber allein dieses Ding, dass irgendwie so viele Leute Autos haben müssen, Zweit- und Drittwagen, dass wir große SUVs haben, whatever, auf jeden Fall steht genau für sowas. Wir können alles durch den Konsum bewältigen und wir haben eine scheinbare Sicherheit. Ich finde, das sind so Bilder, die ich da sehe, die Elon Musk da versucht zu produzieren, die aber einfach nicht der Wahrheit entsprechen.
Dann wurde da fettorange Farbe drüber gekippt. Das war der Protest, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Also da haben zwei Leute dann
genau.
Also starke Videos, wirklich, wirklich starke Videos, wie dieses Auto dann da so komplett orange ist und einfach markiert wurde als für die Zukunft einfach gefährliches Objekt. So. Starke Videos auf Social Media und in allen möglichen Kanälen könnt ihr euch angucken. Und die andere Sache, die in den letzten 2 Wochen vielleicht mit dem Thema Tesla jetzt durch sind, stattgefunden hat, waren diese Hinterzimmertreffen. Und zwar, dass man quasi auf offener Straße sich Leute dann wie, also so eine kleine Art Straßenblockade ohne Kleben, aber sich quasi auf die Straße setzen, 2 Stühle, Tisch, Aktenkoffer, durchsichtig, Geld und dann Masken von mehreren PolitikerInnen, keine Ahnung, Volker Wissing oder wer auch immer. Und dann quasi auf offener Straße ihre sonst Hinterzimmertreffen machen. Also Geld an LobbyistInnen, Geschäfte für irgendwie Profitinteressen von Konzernen oder was auch immer. Also Geschäfte, die sonst eben hinter verschlossener Tür stattfinden. So, da kam ja auch vor kurzem noch so ein Artikel auch darüber raus, über sowas irgendwie von, dann trifft sich halt hier mal im Hinterzimmertreffen irgendein Boss von Wissing, ne?
Wissing.
Von Gas? War das nicht Gas?
Ja, ich möchte gerne 9.900 Euro haben. Nee, das ist dieser neue Kraftstoff, der aus Tier- und Pflanzenfetten hergestellt werden soll. HVO heißt es, glaube ich. Und es kam raus, dass man sich ein Treffen mit Wissing erkaufen konnte. Und falls es noch geht, bitte Leute, schenkt mir 9.900 Euro. Ich möchte ein Treffen mit Wissing mir erkaufen. Und falls ich mal in die Politik gehen sollte, so richtig, dann möchte ich es auch anbieten, dass Leute einfach Geld zahlen können, Geld mir spenden können und dafür ein Treffen bekommen, weil das ist doch voll lieb.
Demokratie, Hashtag Demokratie.
Hashtag
Shell
Korruption.
Und so weiter war dann in, ich glaube, Regensburg oder so auch noch mit dabei und dann halt eben, keine Ahnung, genau, Wissing, Scholz auf offener Straße, wie sie ihr Geld hin und her schieben und damit nur die Mächtigen noch mächtiger machen, die ganzen Lobbyisten und fossilen Konzerne und so weiter. Das fand ich auch symbolisch sehr, sehr stark. Und dann kommen wir am Samstag, oder ihr habt es schon mitbekommen, dann wieder groß disruptiv zusammen in Bremen. War bestimmt richtig gut, werden wir dann erfahren.
Yes, und dann im Herbst.
Interview. Ach so, jetzt. Ja, können wir jetzt sagen, Herbst. Herbst
ja,
nach Kassel.
Und im Herbst nach Kassel. So.
Aufregend.
Wie geil, wie spannend.
Das wird
spannend. Werden wir sicherlich noch ein paar Mal drüber berichten.
Auf jeden Fall. Also da kommt ihr jetzt nicht mehr drum herum. Das wird das Thema für die nächsten Monate.
Monate.
ja, es sind ja noch ein paar. Okay,
ja, stimmt.
Wir gehen ins Interview. Ronja hat mit jemandem von der Zeugnisverbrennengruppe oder wie auch immer ich sie gerade nennen soll, geredet. Viel Spaß und dann hören wir uns am Schluss.
Aber vielleicht müssen wir noch kurz sagen, Ronja ist
neu dabei.
Richtig toll. Ronja nennt sich den neuen Raphael, aber ich würde sagen einfach, Ronja ist bei uns mit hier dabei, weil wir nämlich irgendwie von ein paar Stimmen gehört hatten, dass das ein bisschen gefehlt hat, nochmal so ein Interview aus der Bewegung.
Ja.
Und deswegen,
toll, dass
genau, weil Ronja
ist.
Ronja aus Regensburg. Ist viel unterwegs, so in Bayern und aber auch in der ganzen Republik und super informiert und sehr aufgeschlossen und macht auch tolle Musik und so. Und da dachten wir uns, Ronja würde uns doch toll bereichern mit Beiträgen, mit Interviews. Und davon hört jetzt das Erste.
Hi, ich bin Ronja, ich bin 25 Jahre alt und seit April 2023 bei der letzten Generation aktiv. Im Moment ist meine Hauptaufgabe das Koordinieren der Widerstandsgruppe hier vor Ort in Regensburg, wo ich wohne, und das Unterstützen von anderen Widerstandsgruppen in Bayern beim Aufbau, bei Protesten oder bei Trainings. Ganz neu bin ich jetzt auch Teil des Podcast-Teams, denn ich übernehme ab jetzt den Interview-Part, den bisher Raphael gemacht hat. Wenn ich nicht gerade mit Protest und Widerstand und allem, was damit zu tun hat, beschäftigt bin, dann bin ich Musikerin und schreibe Lieder, wobei das durchaus auch sehr gut kombinierbar ist mit Protest. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem ersten Interview. Da habe ich mit Gesa über einen sehr spannenden Protest geredet, an dem sie sich beteiligt hat. Viel Spaß.
Hallo Gesa. Wir starten ja bei der letzten Generation, wenn wir Meetings haben oder Widerstandsgruppen treffen, meistens mit einem Check-in. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir beide uns auch erstmal einchecken. Sag dazu gerne nochmal deinen Namen, welche Pronomen du verwendest. Ganz kurz, wie geht's dir gerade? Wie bist du hier? Und es gibt natürlich auch eine Check-in-Frage. Und die Check-in-Frage heute ist, was war dein Lieblingsprotest?
Okay, ich bin Gesa, Pronomen sie, ihr. Ich bin 19 Jahre alt und mir geht's ganz gut, ich bin gerade relativ entspannt. Und mein Lieblingsprotest, das ist eine Relativ schwere Frage, weil ich habe relativ viele echt coole Proteste mitgemacht. Und ich muss doch schon sagen, dass dieses Abi-Zeugnis verbrennen wahrscheinlich mit zu den Top 3 gehört.
Jetzt hast du mir quasi schon die perfekte Überleitung gegeben, aber ich würde mich ja vielleicht erst auch noch einchecken und dich dann noch fertig vorstellen und dann können wir genau über diesen Protest reden. Ich bin Ronja, Pronomen sie ihr. Mir geht's heute auch ganz gut, mir ist ein bisschen zu warm. Der Sommer dauert für meinen Geschmack schon ein bisschen lange. Und mein Lieblingsprotest war, glaube ich, als wir in Den Haag Extinction Rebellion unterstützt haben und mit einer ganzen Gruppe von der letzten Generation rübergefahren sind in die Niederlande und dort die A12 mit blockiert haben für einen Stopp der fossilen Subventionen. Das war wirklich eine richtig, richtig krasse Stimmung und super empowernd und eine ganz ja, starke Erfahrung. Aber jetzt zurück zu dir, Gesa. Du hast ja gerade schon gesagt, du hast dich an vielen Protesten der letzten Generation beteiligt, aber es passiert ja noch ganz viel außenrum um die Proteste. Vielleicht magst du ja noch ein bisschen erzählen, was du sonst so machst bei der letzten Generation.
Genau, ich bin die Koordinationsperson, eine der Koordinationspersonen von der Widerstandsgruppe in meiner Heimatstadt Lippstadt. Und ja, da organisiere ich halt so ein bisschen ein paar Wegtreffen, Vorträge, Proteste. Und dann nehme ich natürlich auch selber an Protesten teil, entweder als protestierende Person oder auch sehr oft als Support.
Und du hast es jetzt ja schon gesagt, dein Lieblingsprotest war das Abi-Zeugnis verbrennen. Das ist jetzt
Ja.
keine 2 Wochen her. Ihr wart vor dem Schloss Bellevue in Berlin. Was war da los? Was habt ihr gemacht?
Ja, wir waren zu siebt, alle Menschen unter 20 Jahre. Und dann haben wir uns dort getroffen und hatten alle unsere Zeugnisse dabei, teilweise auch die Abiturzeugnisse. Ja, dann sind wir auf die Wiese vor das Schloss Bellevue gegangen und hatten natürlich auch Sicherheitsmaßnahmen dabei. Wir haben einen Eimer Wasser vor uns auf die Wiese gekippt, damit er so ein bisschen nass war und nicht anfängt zu brennen. Und dann haben wir, drei Personen von uns haben ein Statement abgegeben und dann haben wir unsere Zeugnisse angezündet in der Hand und hinterher noch ein kurzes Die-in und da haben wir auch nochmal Statements gemacht.
Für alle, die nicht wissen, was das ist, was ist ein Die-In?
Da haben wir uns, wie als wären wir tot umgefallen, auf den Boden gelegt. Dabei ist eine Person noch stehen geblieben und hat ein Statement abgegeben. Und es gibt halt generell einfach sehr starke Bilder, wenn da so ein Haufen junger Leute wie tot auf so einer Wiese liegen.
Ein Haufen junger Leute, du hast jetzt gemeint, ihr wart alle unter 20. Es gibt ja diese U20-Gruppe innerhalb der letzten Generation. Ist ja nicht euer erster Protest, den ihr explizit macht mit jungen Leuten. Gibt es euch schon immer so innerhalb der Bewegung? Trefft ihr euch extra? Was macht euch so aus als Gruppe, außer dass ihr alle unter 20 Jahre alt seid?
Die Gruppe ist, glaube ich, so richtig erst entstanden, als im Frühjahr diesen Jahres der Protest vom Bundeskanzlerinnenamt stattfand. Da haben wir mit orangener Farbe Hilfe an die Wand geschrieben. Da stand Hilfe unterzeichnet mit eure Kinder und da auch ein anschließendes Die-in. Und bei diesem Protest gab es auch mega krasse Polizeigewalt. Die sind da sehr stark gegen uns vorgegangen und danach hat sich halt diese Gruppe gehalten und es gibt auch ein zweiwöchentliches Treffen online dann und auch so organisieren wir dann Proteste, die dann vor allem von jungen Menschen, was dann je nach dem Protest, was jetzt mit den Zeugnissen zum Beispiel sehr aussagekräftig ist, wenn das halt Menschen unter 20 Jahren machen.
Du hast es schon gesagt, das letzte Mal war da ja sehr krasse Reaktionen, gerade von der Polizei vor Ort und dadurch danach auch in den Medien. Wie war das diesmal? Also, wie haben so die Leute vor Ort reagiert, die da vorbeigelaufen sind? Ihr standet ja, glaube ich, vor dem Schloss Bellevue, aber wahrscheinlich kam auch irgendwann die Polizei. Wie war das so?
Genau, also das war diesmal tatsächlich sehr entspannt. PassantInnen waren eigentlich kaum welche da. Wir standen auch nicht direkt am Gehweg, sondern wirklich ein bisschen auf der Wiese. Also Passantinnen waren da überhaupt kein Problem, sage ich mal. Und die Polizei ist dann gekommen, war aber auch alles mega entspannt. Uns wurde dann sehr holprig vorgeworfen, dass wir ja an einer unangemeldeten Versammlung teilnehmen, und dann wurden unsere Personalien überprüft. Das war aber alles entspannt. Die Polizistinnen sind sehr nett mit uns umgegangen, und danach durften wir auch mit einem Platzverweis wieder gehen.
Okay, und so in der Vorbereitung, also ihr habt es ja zusammen irgendwie wahrscheinlich geplant. Ihr wohnt ja auch alle nicht in Berlin, sondern seid da vermutlich extra hingefahren. Wie kam so die Idee? Es ist ja schon, ja, schon ein krasserer Schritt. Ich weiß nicht, ob das jetzt Originale oder Kopien waren, aber die Symbolik ist ja schon sehr stark. Wie kam da so die Idee auf?
Ja, das waren teilweise Originale, also teilweise Kopien. Ich hatte zum Beispiel mein Original. Und die Idee dazu, die ist mir gekommen, als ich mich auf meinen Prozess vorbereitet hatte und dann überlegt habe, dass ich nach meinem Prozess auch gerne einen Protest anschließend machen würde. Und dann haben wir in unserer Widerstandsgruppe ein bisschen gebrainstormt, und dann sind wir auf die Idee gekommen, dass wir Bilder nehmen, die ich als kleines Kind gemalt habe, wo bunte Blumen und blauer Himmel drauf ist, dass ich die anzünde. Und dadurch hat sich dann die Idee entwickelt, dass man auch Zeugnisse gut anzünden könnte. Und die Idee habe ich dann in dieser Gruppe vorgestellt und hat auch auf große Begeisterung gestoßen. Und dann haben wir das letztendlich geplant, einen Termin gefunden, sind ein paar Menschen nach Berlin gereist, einige Menschen konnten auch an dem Tag nicht nach Berlin reisen. Die haben ihre Zeugnisse dann zu Hause verbrannt und das aufgenommen und uns das dann zukommen lassen.
Du hast vermutlich auch jetzt trotzdem eine Kopie und dein Abi zählt auch noch, auch wenn du das Original verbrannt hast, oder?
Ja, genau. Ich hab sogar eine beglaubigte Kopie.
Oh, okay. Ja, du hast gerade schon gesagt, du warst ja bis jetzt vor kurzem in der Schule und ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber ich habe dich das erste Mal getroffen, glaube ich, bei meiner allerersten Blockade. Auf der A100, als ich das erste Mal geklebt habe, ich glaube, da warst du auch dabei. Und auf jeden Fall waren da ein paar Leute, die noch zur Schule gingen. Und ich war sehr beeindruckt davon, weil ich selber da schon abgeschlossenes Studium hatte. Und ich mir dachte, boah, krass, wie kriegen die das eigentlich hin? Vielleicht magst du davon noch so ein bisschen erzählen, wie das so war, die Schule und Widerstand irgendwie so zu kombinieren. Weil die Protestphasen sind ja auch manchmal zu Schulzeiten gewesen.
Ja, das war echt schwierig. Ich hatte Glück, dass ich einen mega, mega coolen Schulleiter hatte. Der hat mir tatsächlich für die Berlin-Phase Anfang 2023, hat er mir 2 Wochen schulfrei beurlaubt, damit ich nach Berlin fahren kann, um dort zu protestieren. Und deswegen hatte ich da 2 Wochen frei. Das war wirklich richtig, richtig stark von ihm. Und ansonsten ist es viel mit Krankmeldungen gelaufen. Irgendwann hatte ich dann tatsächlich eine Attestpflicht, weil ich zu oft gefehlt habe. Das war dann schwieriger. Und vor allem, als es mit den ungehorsamen Versammlungen losging, da hatte ich unter der Woche dann Schule, am Wochenende dann einen Tag lang im Zug sitzen, den anderen Tag lang auf der Straße sitzen. Also es war auf jeden Fall anstrengend, aber gut, ich habe Schule dann irgendwann eher so nebenbei gemacht. Und letzte Generation dann Vollzeit und Schule so nebenbei. Das war schon auch anstrengend, aber jetzt habe ich auf jeden Fall keine Schule mehr und jetzt ist es deutlich entspannter.
Und du hast ja trotzdem dein Abi anscheinend geschafft. Also es hat dich nicht komplett aus der Schullaufbahn geworfen.
Ja, genau. Also man sieht schon, dass es so einen Knick in meinen Noten gibt nach unten, als ich der EG beigetreten bin. Aber ich habe mein Abi 2,2 Schnitt, also mega, mega gut, und könnte mir nichts Besseres wünschen.
Okay, bevor wir zum Ende kommen, vielleicht noch einmal zurück zu dem Protest. Ihr habt ja vermutlich auch eine Forderung davon gehabt oder es gab vielleicht auch einen Grund, warum ihr das da vor Ort gemacht habt. Was habt ihr euch gefordert, beziehungsweise was vielleicht wünschst du dir auch? Ihr habt das vor Schloss Bellevue gemacht, also richtet es sich vermutlich an Herrn Steinmeier. Das stelle ich jetzt mal so in den Raum. Oder genau, was war die Idee dahinter?
Ja, genau, also das war wieder ein Aufruf, eine Aufforderung an den Herrn Steinmeier, unsere Forderungen zu unterschreiben, sie sich vielleicht auch erstmal anzugucken und da natürlich ehrlich zu sein. Weil wenn da 7 junge Menschen vor einem stehen und gerade ihr Abi-Zeugnis, wofür sie jahrelang darauf hingearbeitet haben, verbrennen. Und wenn man dann weiter noch behaupten kann, wir seien auf einem guten Weg oder so und wir kriegen das noch alles irgendwie hin, das ist also für mich nicht verständlich. Und deswegen haben wir Ehrlichkeit gefordert.
Dann hoffen wir mal, dass er diese Ehrlichkeit, diesen Mut zu dieser Ehrlichkeit irgendwann aufbringen kann und ja, benennen kann, in welcher Lage wir uns befinden. Dass vielleicht ja auch du, wir jungen Leute, ich bin jetzt nicht mehr unter 20, aber gehöre ja doch auch noch zu den Menschen, die noch mehr Zukunft vor sich haben eigentlich, dass wir auch wieder ein bisschen positiver in diese Zukunft schauen können und die nicht so katastrophal aussieht, wie sie es jetzt tut. Liebe Gesa, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ganz viel Kraft dir. Vielleicht sehen wir uns ja in Bremen bei der Momentum UV nächstes Wochenende.
Auf jeden Fall.
Ja, dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche auf der Straße sehen.
Herzlich willkommen zurück zum Schluss. Das war's mit unserer Podcast-Folge diese Woche. Wir hoffen irgendwie, ihr konntet daraus was mitnehmen und es hat euch gefallen, mal wieder so eine Zusammenfassung zu bekommen. Wir freuen uns auch immer sehr über Feedback. Entweder könnt ihr uns über Signal irgendwie schreiben, wenn wir sowieso in irgendeiner Form verbunden und in Kontakt sind, oder an die Mail podcast@letztegeneration.org.
Podcast.org.
Genau. Jetzt dachten wir, schalten wir vielleicht jetzt noch einen kurzen Musikbeitrag. Ronja hat einen neuen Song rausgebracht, beziehungsweise den Song gibt es schon länger. Ich habe den ein paar Mal gehört und war immer so tief ergriffen, irgendwie, als sie das bei großen Versammlungen, als wir uns da bei der Berlin-Protestphase in der Kirche mal versammelt haben und so. Und dann hat sie da den Song gesungen und es war immer so krass berührend. Und jetzt ist der nämlich auch auf Spotify und wir dachten, wir schalten den vielleicht hier jetzt kurz rein. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Raoul, willst du noch kurz Tschüss sagen, bevor wir ein bisschen Musik hören?
Ja, total. Wir wünschen euch schöne, tolle 2 Wochen. Ich habe aus der Gerüchteküche gehört, es könnten ein paar schöne Sachen stattfinden in den nächsten 2 Wochen. Und darüber werden wir dann auch wieder berichten. Und ich freue mich total, euch dann wieder als unsere ZuhörerInnen zu begrüßen.
Bis dann.
Bis dahin.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Manchmal hat die Angst, die die Zukunft betrifft, mich so fest im Griff, da erstarrt sogar mein Stift. Mein Herz fängt an zu rennen, nur weil ich durch den Bahnhof gehe und am Bildschirm Bomben sehe oder die Arktis ohne Schnee. Und mit Vernunft krieg ich die Angst nicht weg, weil dahinter leider Wahrheit steckt. Doch um irgendwas zu planen, muss ich Hoffnung haben, also werde ich Lieder schreiben. Auch wenn alles untergeht, die Flut vor Hamburg steht und ich den Waldbrand live erleb. Ja, es wird nicht so bleiben, schlimme Dinge werden passieren. Vielleicht hab ich dann kein Klavier, keine Gitarre, kein Papier. Doch du hast gesagt, selbst im Krieg wurde er gemeint. Man hat Gedichte verfasst, trotz Gewalt und trotz Hass. Wenn die Schockstarre regiert, ist es klar, dass nichts passiert. Wenn ich mich nicht beweg, sehe ich auch keinen Weg. Also denke ich oft dran, dass es noch Schönheit geben kann in den Flammen und der Flut, denn irgendwie macht mir das Mut. Und mit Vernunft krieg ich die Angst nicht weg, weil dahinter leider Wahrheit steckt. Doch um irgendwas zu planen, muss ich Hoffnung haben, also werde ich Lieder schreiben. Auch wenn alles untergeht, die Flut vor Hamburg steht und ich den Waldbrand live erleb. Ja, es wird nicht so bleiben, schlimme Dinge werden passieren. Vielleicht hab ich dann kein Klavier, keine Gitarre, kein Papier. Doch du hast gesagt, selbst im Krieg wurde gemahnt. Man hat Gedichte verfasst, trotz Gewalt und trotz Hass. Wenn mich die Panik geplagt vor dem Schicksalstag, an dem ich so nicht mehr leben mag, brauch ich jemanden wie dich, der mir sagt, du kannst noch Gedichte schreiben, auch wenn das Wasser knapper wird, die Luft wochenlang sirrt und keine Biene um dich schwirrt. Ja, es wird nicht so bleiben, doch egal, was auch passiert, welche Stadt noch explodiert, du hast was, das dich tragen wird. Also lass uns nicht mehr warten, die Veränderung hier starten und es allen sagen. Es lohnt sich, Hoffnung zu haben und nicht zu resignieren. Lieber weiter hier friedlich zu blockieren, denn wir haben was zu verlieren, wir wollen es wenigstens probieren. Vielleicht werden wir jubilieren, denn ich hätte gern ein Klavier. Wir bauen eine Zukunft jetzt und hier.